Ja, guten Morgen miteinander. Ich lese uns mal den Predigtext, Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 11. In der Hoffnung für alle ist es überschrieben mit Gottes Wunder an einem Gelähmten. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes wie gewohnt zum Tempel. Sie wollten dort am gemeinsamen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Gelähmten und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Der Mann war seit seiner Geburt krank und bettelte dort wie an jedem Tag. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn, und Petrus sagte: Schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte: Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos starrten sie den Geheilten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Alle drängten aufgeregt in die Halle Salomos. Dort umringten sie Petrus, Johannes und den Geheilten, der nicht von der Seite der Apostel wich. Und jetzt schauen wir uns die Szene kurz an, wie sie im Bibelfilm dargestellt ist. Ich finde, die ist sehr treffend und anschaulich.
Meine Brüder, kommt her.
Danke, Schwester, danke. Danke.
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der über euch kommen wird.
Ich habe kein Silber oder Gold, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, erhebe dich. Und geh umher. Glaubt ihr, er wurde geheilt durch unsere Kraft? Das geschah durch Jesus. Er ist nicht gestorben. Er ist noch bei uns. Wegen seiner Kraft kann dieser Mann wieder laufen. Jesus hat das getan.
Jesus hat das getan. Jesus hat das getan. Jesus hat das getan. Jesus hat das getan. Jesus hat das getan. Jesus hat das getan.
Was rufen Sie da? Sie rufen schon wieder den Namen dieses elenden Mannes.
Sie sagen, er habe den Bettler geheilt.
Bring die Anführer zu mir und diesen lügenden Bettler.
Sehr anschaulich, wie ich gesagt habe. Man kann sich gerade vorstellen, wie sich das abgespielt hat, was wir im Predigtext gehört haben. Jesus hat mal Geschichte erzählt, war ein Priester unterwegs im Tempel, weil er dort Dienst hatte. Unterwegs trifft er einen Mann an, der unter die Räuber gefallen ist. Und jetzt ist die Frage, was mache ich? Und der Priester hat sich entschieden, ja, ich muss in den Tempel, ich habe dort Einsatz, ich gehe weiter. Kurz darauf kommt der Levit, der Tempeldiener, sieht den verunfallten Mann. Und auch er findet, ich muss in den Tempel gehen, Dienst für Gott ist wichtiger, als dass ich dem Armen da am Boden helfe. Das ist ja das Beispiel vom barmherzigen Samariter, das wir wahrscheinlich alle zusammen gut kennen. Anders ist es beim Petrus und Johannes. Die sind auf dem Weg zum Tempel, zum Gebeten. Und was gibt es eigentlich Wichtigeres als zu beten? Aber Petrus und Johannes lassen sich heute aufhalten. Der Ort ist vom Bettler sehr geschickt gewählt. Täglich dreimal sind Menschen dorthin in den Tempel gegangen, um zu beten. In der Regel am Morgen um 9 Uhr und am Mittag um 12 Uhr und am Nachmittag um 3 Uhr. Es hatte immer ein bisschen Menschen gehabt, die zu diesen bestimmten Gebetszeiten in den Tempel gegangen sind. Und von all diesen betenden, frommen Leuten hat der Bettler, der Gelähmte, ja wahrlich eine milde Gabe dürfen erwarten. Und Petrus und Johannes haben das schon öfters mal gesehen. Wir erfahren im Kapitel nachher, dass der Mann von Geburt an gelähmt war und schon über 40 war. Heute, wo Petrus und Johannes in den Tempel gehen, um zu beten und dem Mann begegnen, haben sie den Eindruck gehabt, heute ist etwas anderes dran, als dem einfach einen Stutz zu geben. Der Petrus bleibt stehen und sagt die schwierig deutbaren Worte «Sieh uns an». Was meint er da damit? Vielleicht hätte er wollen sagen, wir sind ganz einfache Leute, wie die anderen, die hier sind auch. Geld haben wir nur fürs Nötigste. Kannst von uns nicht eine fette Gabe erwarten. Menschlich gesehen sind wir arm, aber geistlich gesehen sind wir reich. Und der Bettler wird die so ein bisschen verwundert angeschaut haben, nicht recht gewusst haben, wie soll ich das einordnen, hat natürlich immer noch darauf gehofft, er überkomme Geld von diesen Männern. Ihre Bescheidenheit und Vollmacht zugleich, sagt der Petrus zum Gelähmten, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Und jetzt? Der Petrus fasst ihn an der Hand und zieht ihn auf. Und der Mann spürt, da kommt Kraft in meine Beine, da passiert etwas. Er merkt, hey, ich kann stehen. Und dann wird er zaghaft den ersten Schritt gewagt haben und gemerkt, er hat noch nie laufen können, ich kann laufen. Und dann hat er geschaut, ob es so etwas schneller geht. Und es ist gegangen, bis zu dem, dass er da rumgesprungen ist und gehüpft ist. Und er hat natürlich als Erster Gott gelobt und gepriesen. Ja, wir haben das wahrscheinlich schon mehrmals gehört in der Sonntagsschule und uns reisst es gar nicht mehr so vom Stuhl. Aber wenn wir uns in die Situation von diesem Mann hineinversetzen, 40 Jahre lang nicht laufen können, immer das rumhocken und jetzt plötzlich geht es, das muss etwas Unerhörtes sein für ihn. Wir stellen uns vor, da gibt es in Jerusalem einen Steinhauer, einen frommen Mann mit eigenem Atelier. Und er hat sich zur Gewohnheit gemacht, einmal im Tag eine Gebetszeit zu nutzen und in den Tempel zu gehen. Ich tue mir das jetzt einfach so ausdenken. Und so ist es auch heute. Nachmittag um 3 unterbricht er seine Arbeit, geht in den Tempel, weil er schätzt, die Stille mit Gott zusammen zu sein, den geistlichen Zwischenhalt. Aber heute, wenn er in den Tempel geht, ist nichts von Stille, nichts von Beschaulichkeit. Da ist ein Tumult im Tempel. Da springt einer das um und lobt in den höchsten Tönen Gott. Menschen laufen zusammen und wollen wissen, hey, was ist da passiert? Es besteht Erklärungsbedarf. Dem Wunder vor der Kirchentür, die Heilung vom Gelähmten, folgt jetzt das Wunder hinter der Kirchentür. Der Petrus und der Johannes, die nutzen die Gelegenheit und weisen von sich weg auf Jesus Christus, weil er das Wunder da hat. Sie tun das Wunder nicht ihrer Frömmigkeit und auch nicht ihrem Glauben zuschreiben, sondern allein Jesus Christus. Sie erklären der faszinierten Menge dort, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Auf das spektakuläre Heilungswunder folgt jetzt die Umkehrpredigt von Petrus. Und mit einem gezielten Seitenhieb auf Jesus Christus von Nazareth, wo sie ausgeliefert und verleugnet haben vor dem Pilatus, wird das Wunder zum Wegweiser auf Jesus. Und ich stelle mir vor, wie aus dieser Faszination dort plötzlich eine Betroffenheit geworden ist. Und das wäre für mich das Wunder hinter der Kirchentür. Menschen werden fragend und suchen die Wahrheit. Das ist dort passiert. Das ist das, was wir uns heute noch wünschen. Das ist das, was dann passiert ist, was die Bibel uns so schön und ausführlich beschreibt. Und jetzt komme ich bereits zu der Anwendung. Was hat das uns heute zu sagen? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssten wir doch sagen, die Verhältnisse haben sich geändert. Samuel hat es schon angedeutet. Vielleicht müssten wir ganz ehrlich sagen, Geld habe ich. Aber was ich nicht mehr sagen kann, im Namen Jesu Christus von Nazareth, steh auf und geh. Das ist ein bisschen provokativ, aber ich denke, wir müssen uns den Tatsachen stellen. Und für mich trifft es eben zu, in Bezug auf unsere Breitengrad, was wir hier erleben. Und die Predigt hat mir an dieser Stelle Bauchweh verursacht. Und als Samuel sein Beispiel erzählt hat, hat er noch einmal Bauchweh bekommen. Gottes Wort in dieser Deutlichkeit und unsere Situation auf der anderen Seite. Was machen wir da damit? Und jetzt seid ihr vielleicht froh, dass nicht ihr da vorne steht, sondern ich. Aber ich durfte mich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Und ich habe mich schon gefragt, wie gehen wir damit um? Mit diesen Fakten. Soll ich auf die verweisen, die sagen, Wunder gehören im Bereich der Märchen. Und die darum auch das Krankengebet aus ihrer Kirche verbannt haben. Ich könnte aber auch einen anderen Weg gehen. Ich könnte auf die Christen verweisen, die kleine Wunder gerne gross reden, die Erfolge veröffentlichen und Misslingen verschweigen. Ich könnte die Situation auch ganz einfach totschweigen, weil es eh ein heikles Thema ist und bezüglich Heilung in der heutigen Zeit jeder so ein bisschen seine eigene Theologie hat und Meinung. Im Mai von diesem Jahr war die Delegiertenversammlung auf der Krishona. In der Regel ziemlich eine trockene Angelegenheit. Aber vor der Delegiertenversammlung habe ich noch ein interessantes Erlebnis gemacht. Ich bin mit ein paar zusammengestanden, weil es noch Kaffee und Gipfel gegeben hat. Und dann ist der Benedikt Walker, der Studienleiter, noch dort gestanden. Und er war so richtig begeistert gewesen. Und er hat gesagt, er habe richtig Freude, was sie für interessierte Studenten haben. Die machen so richtig mit. Und zwar wollen die nicht nur Theorie reinbüffeln, sondern sie wollen auch immer wissen, ob die Theorie, die da vermittelt wird, im Alltag verhebt und wie sie verhebt, wie man das erlebt. Der Benedikt Walker kommt aus der Chemie und er hat gesagt, ich bin daran erinnert worden, es ist wie in der Forschung bei uns. Ein Laborergebnis, etwas, was wir herausgefunden haben im Labor, hat sich dann auch in der Praxis müssen bewähren. Und wenn das nicht der Fall war, sind wir wieder zurück ins Labor und haben getüftelt, bis es gegangen ist. Theorie und Praxis müssen sich decken. Und mir denkt, jetzt stehen wir genau mit unserem Predigttext an diesem Punkt und müssen uns fragen, warum der bei uns heute so wenig funktioniert von dem, was wir aus dem Predigttext gehört haben. Wenn die Praxis etwas anderes zeigt, als uns zugesagt und versprochen ist, dann müssen wir ja unsere Theorie hinterfragen. Und bezüglich Heilung gibt es eben verschiedene Theorien und Theologien. Und aus Liebe zu Betroffenen möchte ich zwei Aspekte nennen, die ziemlich so gegenpolig sind und so ein bisschen Breite vom Thema aufzeigen. Es gibt ja immer noch die hartnäckig sich haltende Heilungstheologie, die lautet, Gott will immer und in jedem Fall heilen, wenn wir nur genügend Glauben haben, dann passiert es jetzt und hier. Ich distanziere mich von dem, weil es heisst, wenn ich genug glaube. Weil diese Heilungstheologie besteht der Praxistest einfach nicht. Es kann sein, dass wir tatsächlich gemäß Gottes Plan um mal etwas müssen leiden. Der Paulus hat es so erlebt, 2. Korinther 12. Oder kürzlich ist mir eine Bibelstelle von Petrus begegnet, wo er schreibt, wer also nach Gottes Willen leiden muss, der soll sich nicht davon abbringen lassen, Gutes zu tun und so weiter. Kann man auch lesen, 1. Petrus 4,19. Also wer Kranke bei ausbleibender Heilung beschuldigt, sie haben zu wenig geglaubt, der versündigt sich am Betroffenen. Und für mich gehört so etwas im Bereich von schwärmerischer Irrlehre. Meistens wird das nicht so unverblümt gesagt, aber unterschwellig wird doch vermittelt, Gott will heilen, grundsätzlich, und darum liegt das Problem ja beim Mensch. Und das stimmt sogar. Andererseits leben wir noch in einer gefallenen Schöpfung und der Durchbruch, der volle Durchbruch vom Reich Gottes ist noch ausstehend. Wenn das Problem schon bei uns Menschen soll liegen, dann sicher nicht beim Kranken, nicht beim Betroffenen, sondern bei denen, die ihn begleiten. Das kann man sehr gut ableiten von dieser Geschichte, wo vier Freunde ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht haben. Und dann hat Jesus, oder heisst es ja, als Jesus ihren Glauben sah. Nicht der Glauben vom Gelähmten, sondern ihren Glauben von diesen vier, hat er ihm die Sünden vergeben und ihn geheilt. Denn nebst der überhöhten Heilungstheologie gibt es aber auch die unterbelichtete. Und vielleicht ist das ein bisschen unsere Gefahr. Die Heilungstheologie, die Gott eigentlich fast nicht mehr zutraut, sondern vielmehr auf Medikamente, auf Operationen und auf Ärzte vertraut, als noch auf Gott. Und diesbezüglich muss ich auch meine Dienstpraxis echt hinterfragen und ich frage mich, warum dass wir als Gemeindeleitung, wenn wir gerufen worden sind nach Jakobus 5, das Krankengebet zu machen, warum dass wir nicht mehr offensichtliche Wunder erlebt haben. Ja, es nur ganz, ganz selten erlebt. Und das finde ich, ehrlich gesagt, nicht normal. Bei all diesen Zusagen, die uns in der Bibel gegeben sind. Chrisona hat dazu eine Haltung, hat kürzlich eine Broschüre herausgegeben, wie sie zu Heilung steht. Und das ist recht gut, finde ich, und empfehlenswert. Und ich habe mich schon gefragt, ob das Ganze von Heilung und Heilwerden drum so schwer und kompliziert ist, weil wir uns Gott anders gedacht haben. Viele Sachen wären ganz einfach, wenn wir von unseren vorgefertigten Meinungen wegkämen, wenn wir nicht meinten, wir müssen Gott vorschreiben, wie er zu handeln hat. Vielleicht könnte die Lösung da drinnen stehen, vom höheren Ross, vom selber wissen, wie machen, absteigen und sich ganz in Gottes Hand fallen zu lassen. Gott als souverän zu anerkennen und dagegen unsere Macht und Hilflosigkeit einzugestehen. Ist vielleicht das eben das Schwerste, zu den eigenen Grenzen zu stehen, sich einzugestehen, ich bin nur ein kleiner Mensch und Gott ist alle Macht gegeben. Ihn brauche ich. Ich frage ja nur, aber ich merke, eigentlich bin ich schon davon überzeugt, dass es so ist. Im Alten Testament lesen wir die Geschichte vom syrischen Feldhauptmann Naaman. Der ist dann gesund worden und heil worden, wenn er geglaubt hat, dass Gott auch in und durch kleine alltägliche Sachen heilen kann, wie ein Tauchbad im Fluss. Er hat sich von seinen alten Vorstellungen, dass jetzt der Prophet da rauskommt und seine Hand auf ihn legt und zu seinem Gott betet, müssen verabschieden. Erst als er offen war und die Situation quasi losgelassen hat, dann ist Gott ihm begegnet. Er musste lernen, Gott wichtiger zu nehmen als seine eigenen Vorstellungen. Die Bibel nennt das Demut. Und darum plädiere ich heute, dass wir entkrampft glauben, dass wir das lehren, und ich sage noch, was das für mich bedeutet, entkrampft glauben und trotzdem mutig beten und Gott in den Ohren liegen. Ich habe mal in unsere Geschichte hineingeschaut und mich gefragt, wer hat da wie viel Glauben aufgebracht? Beim Gelähmten selber sehe ich eigentlich nicht gross etwas von Glauben. Er hat jeden Tag gehofft, dass er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann mit dem, was an Almosen zusammenkommt. Und auch dort, wo sich der Petrus und der Johannes für ihn Zeit genommen haben, hat er einfach Geld erwartet, aber nicht heilig. Ja, haben vielleicht der Petrus und der Johannes, haben die geglaubt? Ja, die haben geglaubt, die haben an Jesus Christus geglaubt. Aber dass durch ihren Glauben das Wunder passiert wäre, durch ihre Frömmigkeit, das streiten sie vehement ab, weil sie sagen, warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht. Das Wort Glauben kommt erst im Vers 16, wo das Wunder näher erklärt wird. Das Vertrauen auf Jesus und die Macht seines Namens haben diesen Mann hier vollständig geheilt. Ihr alle kennt ihn und wisst, dass er gelähmt war. Doch nun ist er vor euren Augen gesund geworden, und jetzt kommt das Eigentliche, durch den Glauben, den Jesus in ihm geweckt hat. Das ist für mich die Antwort. Der Gelähmte hat der Glauben als Geschenk bekommen und offenbar haben Petrus und Johannes ihm geholfen, das Geschenk anzunehmen. Es gibt ganz liebe Christen, die sind gläubiger als andere, weil sie so stark glauben. Aber sie glauben verbissen. Und ich bin da erinnert worden an drei Freunde von Daniel. Die sind in eine ganz schwierige Situation gekommen, weil sie sich geweigert haben, das Standbild vom König Nebukadnezar anzubeten. Und er hat ihnen angedroht, wenn ihr das nicht macht, tue ich euch lebendigen Liebes kremieren. Kommt ihr in den Feuerofen. Und jetzt hört mal, wie verbissen oder wie gelassen, dass die drei geglaubt haben. Wir lesen nämlich in Daniel 3, wie sie vor dem König gestanden sind. Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten: Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Ich finde da nichts von verbissenem Glauben. Sie haben sogar mit der Möglichkeit gerechnet, es könnte uns das Leben kosten, den Gehorsam Gott gegenüber. Hat Jesus uns einen verbissenen Glauben vorgelebt? Mir ist nichts eingefallen. dürfen wir es nachher sagen, wenn ihr etwas gefunden habt. Und an dieser Stelle bringe ich jetzt meine Lieblingsgeschichte, wenn es um Veranschaulichung von Glauben geht. Es war zwar eine tragische Sache, eine Geschichte, die sich im Jahr 1932 in Amerika zugetragen hat. 200 Arbeiter haben ein Luftschiff mit Seilen festgehalten. Sie hatten die Aufgabe, das an einem Mast in San Diego zu befestigen. Ich habe hier noch das Bild, vergessen weiterzuschalten. So. Und aus irgendeinem Grund hat sich das Luftschiff gelöst und die Männer sind in die Luft gerissen worden. Es hat solche gehabt, die waren sehr pflichtbewusst, die haben nicht einfach Seile gegeben, sondern sind mit in die Luft gerissen worden. Und irgendwann haben die sich nicht mehr halten können. Die sich schon früher fallen lassen, sind vielleicht mit einem Knochenbruch weggekommen und andere sind zu Tod gestürzt. Dann ist aber, wo alle runtergefallen waren, hat man gesehen, da weit oben das Luftschiff, da hängt noch ein Mann. Der ist immer kleiner und kleiner geworden. Und die Leute, die da zugeschaut haben, die haben geschrien, gewisse sind ohnmächtig geworden und haben gewusst, wahrscheinlich wird auch der sich jetzt einmal nicht mehr halten können und wird in sichere Tod stürzen. Nach einer Stunde und 45 Minuten hat man das Luftschiff wieder unter Kontrolle bekommen. Der Arbeiter ist immer noch am Seil gehangen und am Boden ist ein Krankenauto parat gestanden, um ihn ins Spital zu führen. Er ist gelandet, ihm ist nichts passiert. Menschen sind zu ihm geströmt und haben gesagt, wie hast du das gemacht? Was hat er? Er hat gesagt, mit einer Hand habe ich mich am Seil festgehalten und mit der anderen habe ich das Seilende genommen und zweimal um mich schlingen und leicht verknoten und so konnte ich frei mitschweben. Die ganze Zeit ist er so frei mitgeschwebt. Und jetzt merkt ihr, wo ich raus will mit diesem Beispiel. Es gibt Christen, die versuchen krampfhaft, sich irgendwo festzuhalten und durchzuhalten. Aber sie gehen früher oder später auf, mögen nicht mehr, fallen sogar ab. Aber alles, was wir eigentlich tun müssten, wäre, uns in die Verheißungen Gottes einwickeln. Und dann könnten wir frei schweben, wie der Arbeiter, der den Flug sogar noch geniessen konnte. Für mich ist ein wahrer, lebendiger Glaube nicht etwas Verbissenes, ist nicht ein Kraftakt, wo nur ein paar Durchtrainierte überstehen. Ich habe es übrigens am eigenen Leib erlebt, das ist jetzt 6 Jahre her, habe ich plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr schlafen können, weil ich wahrscheinlich innerlich so aufgewühlt war. Dann habe ich Medikamente genommen und die auch nicht einfach geholfen. Und dann habe ich angefangen zu beten. Herr, schenk doch, dass ich am Abend einschlafen kann und dass ich durchschlafen kann. Und das Beten hat nicht viel genützt. Medikamente aber auch nicht. Dann habe ich intensiver gebetet. Ich habe andere gebeten, sie sollen für mich beten. Ich habe glaubensvoller gebetet. Und was ist passiert? Ich konnte lange nicht einschlafen und anstatt, dass ich in der Nacht um 2 wieder hellwach war, bin ich nach dem intensiven Gebet schon um 2:30 wieder wach gewesen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das für eine Enttäuschung war. Die erste Enttäuschung, morgen um 1:30, ich kann wieder nicht schlafen. Und die zweite Enttäuschung, Gott hat mein Gebet nicht erhört. Das ist ihm offenbar völlig egal, wie es mir geht. Und dann wollte ich eine Enttäuschung weniger und habe aufgehört zu beten, wie Gott es mit meinem Schlaf machen soll. Weil ich habe die Enttäuschung um 1:30 nicht mehr ausgehalten. Was habe ich gemacht? Ich habe gleich noch gebetet. Aber ich habe mir einfach Gott anbefohlen. Und ich habe in dem, dass ich mir Gott anbefohlen habe und gesagt habe, Herr, da bin ich, mach das mit mir, wie du es für gut findest. Ich habe da drinnen eine Gelassenheit erfahren der mich schlussendlich wieder hat schlafen. Ich komme zum Schluss. Gelassen glauben heisst jetzt nicht, dass wir fatalistisch sind und sagen, ja, Glauben spielt keine Rolle, Gott macht es eh, wie er will, er zieht einfach sein Ding durch. So meine ich es nicht. Wir sollen gelassen glauben und trotzdem mutig beten, für uns selber und für andere. Weil Gott heute noch Wunder tut, weil wir das glauben. Weil Gott heute noch der Gleiche ist. Und weil Gott uns herzlich zugeneigt ist. Wir lesen im Psalm 147, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Der Psalmschreiber, der weiss um Verletzungen, um Kränkungen, um Schmerzen aller Art. Er tut die thematisieren, die werden ernst genommen. Er weiss um alles Zerbrochene, um Einbrüche und Ausbrüche, um Vertrauensbrüche und Ehebrüche. Wir leben in einer Gesellschaft, wo tatsächlich vieles zerbrochen ist. Aber wir haben Zusage und wir haben die Hoffnung, er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Jesus ist der Heiler. Wenn er Wunden verbindet, dann kann Vertrauen wieder wachsen, Beziehungen können heil werden, der Schmerz muss weichen. Die Voraussetzung für Heilung hat Gott in Jesus Christus geschaffen, weil es heisst in Jesaja 53, durch seine Wunden, durch die Wunden von Jesus Christus, sind wir heil geworden. Und ich glaube, das gilt für Leib, Seele und Geist. Am Karfreitag hat Jesus am Kreuz bewirkt, dass unsere Sündenschuld vergeben werden kann. Dass Verletzungen geheilt werden können. An der Ostern ist der Sieg über die Macht der Sünde und dem Satan proklamiert und offenbar worden. An Pfingsten ist die Kraft von oben, der Heilige Geist, geschenkt und ausgossen worden. Im Namen von Jesus, in seinem Geist und in seinem Auftrag sollen wir Menschen unter die heilende Gegenwart Gottes bringen. Es geht dabei nicht um Machbarkeit. Es geht auch nicht um eine bestimmte Methode. Wir können Heilung nie in den Griff bekommen. Aber wir können uns in die Hand, in den Griff Gottes begeben. Das ist das Gute. Und dort sind wir geborgen wie sonst nie. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Das gilt für uns und für die, die uns anbefohlen sind. Amen. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass Menschen heute noch dürfen heil werden nach Leib, Seele und Geist. Und du weißt um all das, was zerbrochen ist in unserem Leben und in der Gemeinde. Und wir rufen dich als unseren Heiler an. Wir bitten dich um dein Erbarmen, um dein Eingreifen. Dass auch wir noch dürfen erleben, wie du übernatürlich Wunder tust. Damit unser Glaube einmal mehr gestärkt werden kann. Aber schenk, dass wir in dem Innen das Lehren gelassen zu glauben. Ein Glauben zu leben, der dir voll und ganz vertraut. Ja, wir ehren dich und wir danken dir. Amen.